Freitag ist Euro-Jackpot-Tag. Jetzt im Jackpot rund 114 Millionen Euro. Das Leben könnte so Jackpot sein. In jeder Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand.
Spielteilnahme ab 18, Chance auf den Höchstgewinn 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Click and Rush Episode 30. Ich bin @UliHebel auf sämtlichen sozialen Netzwerken, die ihr euch vorstellen könnt. Auf TikTok, auf X, auf Instagram und auf Blue Sky. Jetzt musste ich wieder überlegen, wie das Ganze hier funktioniert. Heute hört ihr keinen Joachim Hebel. Das klingt jetzt so, als wäre es abgemacht. Letzte Woche hat er mich vertreten, weil ich krankheitsbedingt ausgefallen bin. Diese Woche ich ihn. So ist es aber gar nicht. Das war gar nicht der Plan. Er hat kurzfristig eine Einladung bekommen zu einer Talkshow. Habt ihr vielleicht auch gesehen. Und die hat er wahrgenommen. Das heißt, der feine Herr, der weilt jetzt in Berlin. Schreibt ihm schön mal in die DMs, wie denn das Rührei war mit dem Trüffel. Weil so gut lässt er sich's gehen. Hat er mir gerade geschickt. Deshalb ja, arbeitet das in mir sozusagen. Aber das soll der ganzen Sache keinen Abbruch tun. Nächste Woche versuchen wir es dann wieder in Realformation. Diese Woche machen wir es dann so, dass ich das hier heute übernehme. Dann steht es 1:1, wenngleich sowas rechnet man ja nicht auf. Das ist ja auch klar. Ihr werdet den 34. Spieltag verfolgt haben. Ist ja in großen Teilen schon durch. Ein Spiel fehlt dann am Donnerstag. Ich glaube, dass mein Bruder das dann sogar kommentiert mit Nottingham Forest gegen, ich glaube, Brentford. Das dann noch stattfindet und ansonsten war der ja schon zerpflückt. Ich habe mich um City gegen Villa gekümmert, was ja vorausgegangen ist, schon dem 34. Spieltag, weil eben am Wochenende, versteht zwar immer noch nicht so ganz, warum das so gemacht wird, aber so ist es halt, das FA Cup Halbfinale jeweils stattgefunden hat und auch da kennen wir jetzt das Finale, kommen wir dann im Verlaufe der Übertragung, hätte ich fast gesagt, weil ich das immer so sage, im Verlaufe des Podcasts auch noch drauf. Aber first things first, die Ehre, wem die Ehre gebührt. Wir haben einen englischen Meister. Entsprechend, dass ihr es schon wusstet, ich das schon wusste, wussten es auch die Spieler schon, haben sich darauf einstellen können, auf diese Meisterfeier, auch wenn es zwischenzeitlich, aber es ist halt Tottenham und das muss ich schon sagen, das ist schon nochmal, wow. Also Tottenham in dieser Saison ist schon nochmal erschreckend schwach, auch wenn wir uns daran inzwischen schon gewohnt haben. Da muss ich mir schon ein paar Mal die Augen reiben, ob das alles die Wahrheit ist, was wir da sehen. Aber in jedem Fall ist es so, dass Liverpool den 20. Titel der Vereinsgeschichte hat, wieder gleichzieht mit Manchester United, die nach wie vor Premier League Champions sind. Auch da habe ich ein, zwei Anfragen bekommen von Leuten, die gesagt haben, Moment mal, also wer ist denn jetzt dann letztlich der Rekordmeister? Ihr, die zuhört, ihr wisst es wahrscheinlich, dass die Engländer je nachdem auch eine zweite Zeitrechnung gerne mal aufmachen, die Premier League ab 1992. Und aber auch logischerweise die normale Zählung mit der alten First Division und da ist jetzt Liverpool wieder mit dabei. Zweite Meisterschaft in dieser Premier League für Liverpool erst, erstaunlicherweise, es hat ja so lange gedauert, ehe es dann die Meisterschaft 1920 gab, aber und das hat man dann auch nochmal gesehen, welchen Unterschied es einfach macht, das war uns immer allen klar, aber das wird einem dann nochmal so brutal vor Augen geführt. Die Meisterschaft 1920, das war ja ein wenig gedämpft durch die Hochphase von Covid seinerzeit, sodass man die Feierlichkeiten nicht so ganz ausgedehnt hat sehen können und auch sicherlich hat zeigen können. Und das hat man jetzt schon nochmal gemerkt, welch besonderes Band besteht zwischen dem Umfeld, den Leuten, die im Publikum sitzen und aber auch der Truppe. Und ich habe das an anderer Stelle auch schon mal gesagt, möchte es aber hier auch nochmal einfach sagen, in einer Welt, in der wir über Berufsfußballer sprechen, das ist ja nun mal so und man sich nicht immer vormachen muss, dass jeder Spieler in dem Moment, wo er zu einem Verein geht, sich die Unterwäsche, die Bettwäsche bestellt und, keine Ahnung, schon das erste Tattoo stechen lässt und dann forever mit dieser Mannschaft geht und nichts mehr anderes tut, als sich Gedanken darüber zu machen, welches Liedgut gibt es denn da vielleicht, was ich lernen könnte und muss ich mir vielleicht nochmal mehr Historie angucken, sondern die gehen dahin zur Arbeit. identifizieren sich vielleicht auch so gut es geht oder muss man nicht nur sagen, immer im Positiven, sondern kann man auch im Negativen sagen. Manche Spieler, die dann keinen Vertrag mehr bekommen, haben sich vielleicht vorab identifiziert und müssen dann weiterziehen und dann tut es weh, sodass man sich da manchmal auch schützen muss davor. Kennt ihr vielleicht auch von euch selbst bei Arbeitgebern oder generell bei Dingen. Man muss sich immer überlegen, an was kettet man sich? Die Tottenham-Fans unter euch, die werden jetzt schon sagen, ja Mann, hätte ich das mal anders gemacht. Aber so ist es halt. Aber um das nochmal ganz kurz auch zu sagen, was ich gesehen habe bei der Meisterfeier und manchmal kommt es ja dann eher auf die leiseren Töne an oder die gar nicht gemachten Töne, sondern eher die leicht verdrucksten Tränen. Das hat mich wieder sehr erfreut und mir nochmal so gezeigt, okay, also unter Umständen gibt es schon so etwas wie Identifikation eines Spielers mit seinem Verein oder mit den Zuschauern oder vielleicht auch mit dem Moment, das weiß ich gar nicht, aber so ein Van Dijk, da ist es mir ganz besonders aufgefallen, der diverse Male eingefangen worden ist. Ich glaube auch dann, wenn er nicht unbedingt gedacht hat, dass er eingefangen wird, wie gar nicht so plakativ nach außen, sondern wie von sich aus motiviert. You'll never walk alone kam zum Beispiel. Ich kaufe auch einen Mohamed Salah hundertprozentig ab, dass er das gemacht hat. Ich fand insbesondere die Academy-Spieler Bradley, Curtis Jones zum Beispiel, da hat man nochmal gemerkt, was das denen bedeutet. Natürlich jetzt, klar, im Curtis Jones Fall schon dabei gewesen, aber in einer ganz anderen Rolle dabei. Das fand ich schon nochmal schön, das zu sehen. Das habe ich gerne geguckt. Ich hoffe, ihr auch. Egal welchem Fanlager ihr zugehörig seid. Logischerweise ist es jetzt nicht die Nummer 1 Ad-Hoc-Feier gewesen. Das ist ja völlig logisch, nachdem sich jetzt seit wochenlang alles eigentlich schon darauf konzentriert hat, dass dieser Meistertitel stattfinden wird. Das ist normal, dass dann jetzt nicht die spontanen Feier Nummer 1 rausgehauen wird, was aber nicht immer den ganzen irgendwie einen Abbruch tun muss, sondern man kann es dann auch stilvoll lösen. So ist es passiert. Und auch da nochmal ein besonderes Wort. Ich gehe dann, so viel Ehre muss man dem Meister dann auch geben. Nochmal ein bisschen die Saison vielleicht durch. Aber Arne Slot, das finde ich auch nochmal große Klasse. So haben wir ihn kennengelernt. Das ist das, was ich an ihm schätze. Er hat nicht vergessen den Gesang, den Jürgen Klopp ihm bei seinem Abgang, die haben ja vor einem Jahr auch gefeiert um die Zeit, wenngleich eigentlich ohne irgendwas in den Händen, aber da hat Jürgen Klopp den Arne Slot Gesang angestimmt und voller Klasse hat Arne Slot als allererstes den Jürgen Klopp Gesang angestimmt, wohl wissend sicherlich auch, dass ihm Jürgen Klopp ein herausragend bestelltes Feld hinterlassen hat, aber, und das muss man dann auch nochmal sagen, dann sind wir vielleicht auch schon mit dabei, es gab nicht so viele, das ist jetzt überall aufgelistet worden, Conte, Mourinho, die Meister geworden sind in ihrer ersten Premier League Saison als Trainer. Der kommt aus einer, ja, zwar Reputationsliga, aber jetzt sicherlich nicht, wenn er mal zu den europäischen Top-Ligen dazugezählt, als Sechster. Aber also die Eredivisie, bei allem Respekt, hat nicht die Klasse, die zum Beispiel die Premier League hat, das war uns allen klar. Entsprechend waren die Fragezeichen gegeben. Würde das denn alles so funktionieren mit Arne Slot? Und ich glaube, da können wir jetzt ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Das hat definitiv funktioniert. In seiner ersten Saison bei einem so schwierigen Club, in einer so schwierigen Liga, mit einem Rucksack da anzukommen, der auch nicht ganz leicht ist, weil er auf einen sehr populären Manager, auf einen sehr mächtigen Manager auch gefolgt ist in Jürgen Klopp, das dann so zu, im wahrsten Sinne des Wortes, managen, finde ich total erstaunlich. Ist auch bis heute so, ich bin überdurchschnittlich viel angefragt worden in dieser Woche, ob ich mich hierzu und dazu äußern kann bei dem Medium und da nochmal was sagen und manche wollten wir Zwischeninformationen haben und so weiter. Und dann schwingt immer so ein bisschen mit durch, naja gut, Manchester City war jetzt in der Saison auch nicht der Wahnsinn. Arsenal ist ja eigentlich auch schon seit Wochen raus aus dem ganzen Meisterschaftskonzept. Und ja, das kann man so machen. Ich möchte nur eine Sache verhindern und das ist mir in dem Fall ganz wichtig. Das ist wahr, dass Manchester City nicht sie selbst waren, aber das ist nicht von Beginn der Saison an so gewesen, sondern der Einbruch kam irgendwann erstmal so im Oktober, November, dann nachhaltig und auch zu dem Zeitpunkt ist Liverpool schon vorne wegmarschiert. Und vielleicht passiert dieser Einbruch auch ein wenig daraus, dass halt Liverpool gar nichts zugelassen hat und dass City dann schon sowas wie Panik bekommen hat bei den ersten nicht gewonnenen Spielen. Vielleicht, ich will nicht sagen, dass das so ist, aber das mag sicherlich ein Mosaik sein, das damit reingespielt hat. Und ja, Arsenal, auch das haben wir ja viel zu oft hier besprochen, gibt Dinge, die sind passiert, gibt Dinge, die haben sie passieren lassen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich über die Saison Arsenals irgendwo in der Mitte. Das war nicht die Spielzeit der Vorsaison. Okay, alles gut, aber nichtsdestotrotz, ich möchte einfach vermeiden, dass man sagt, naja, Liverpool ist ja nur Meister geworden, weil am Ende ist Liverpool super, super schwierig zu besiegen gewesen. Sie haben gegen Nottingham Forest ihr Problem gehabt, gut, und wir haben auch darüber gesprochen in den letzten 4, 5, vielleicht auch 6 Wochen seit dem Ausscheiden aus der Champions League. Schien nicht mehr ganz so der Zug drin zu sein wie vorher, aber da bin ich Ihnen halt nicht böse, du bist so mehr oder weniger Champions-Elect, hast aber keinen Wettbewerb mehr zu spielen. Jetzt können wir gegen Plymouth da im FA Cup drüber reden. Aber das gab es halt bei Jürgen Klopp auch die ganze Zeit über. Da bin ich jetzt auch nicht so böse in der Champions League gegen Paris. Okay, das erste Spiel war nicht gut, das haben sie aber gewonnen und das ist auch, steckt auch in dieser Truppe drin. Und seither war halt einfach kein Druck mehr für sie auch im Positiven auf der Sache. Du wusstest, du bist es, du hast aber irgendwie so die Problematik, dass ja, du musst es noch durchziehen, aber naja, wofür spielst du denn dann noch, dass du dann am 31. Meister bist und nicht erst am 32. oder dann jetzt wie jetzt 34. Da bin ich denen nicht so böse, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben auch immer mal wieder auf dem Gang und auch hier im Podcast drüber gesprochen, es gab schon nochmal die Möglichkeiten, dass Arsenal da vielleicht nochmal rangekommen wäre, die dann aber auch einfach ihre Probleme hatten, vielleicht auch einfach nur krass priorisiert haben, auch das ist ja denkbar, dass die einfach Richtung Champions League schon geschielt haben. Wenn das am Ende klappt, dann ist es eine der sensationellsten Einschätzungen, die es wahrscheinlich gibt von Arsenal. Daher ist es jetzt, wie es ist. Ich finde es nicht weiter dramatisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Gegenteil, möchte Liverpool nochmal ganz nachhaltig gratulieren zu einem Meistertitel, den ich nicht und wir nicht, da spreche ich jetzt einfach auch mal im Plural, auf dem Schirm hatten. Das ist so, weil wir beide, Jogi und ich, jeweils dachten, die könnten vielleicht Dritter werden. Ja, da habe ich sie auch sehr, sehr sicher gehabt. Ich dachte aber, beide Teams sind in einem anderen Kosmos als der Einzelkosmos Manchester City, aber wer hat es schon geahnt. Und Arsenal, okay, die beiden haben jetzt mal eine Saison lang das Ganze nicht gemacht. Man muss aber auch da nochmal fairerweise sagen, ich meine, das wisst ihr alles, da erzähle ich jetzt auch nichts Neues. Der Grund, warum City in den letzten Jahren so unmenschlich war, ist ja auch, weil Liverpool so gedrückt hat oder weil Arsenal im letzten Jahr nochmal etwas nachhaltiger gedrückt hat. Liverpool war ja letzte Saison auch schon mit dabei. Und dieser Meistertitel, auch das möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen, auch da haben mir ja ein paar Leute geschrieben, das ist dann schon immer ganz lustig, wenn sie mir dann erzählen, wie das hier läuft und Liverpool war ja dies und das. Man muss sich nochmal eines vor Augen führen. Wir haben gerade schon gesagt, die eine Zeitrechnung nach Klopp, die kann man machen. Gut. Die andere Zeitrechnung ist aber die, wenn ihr euch nochmal zurückbeamt, gedanklich in den Sommer 2023. Da sind die Leute aus dem Mittelfeld gegangen. Klar hat man da schon McAllister und Szoboszlai verpflichtet gehabt, früh. Und dann gab es aber spät keine Aktion mehr, sondern eigentlich nur noch Reaktion, weil plötzlich das Saudi-Geld eingeschlagen hat. Und man hat in Jordan Henderson den wahrscheinlich wichtigsten Regulator der letzten Jahre verloren, in einer Phase genauso wie Fabinho, der natürlich vorher schon Spuren des Alters aufwies, aber er war halt weg. Und davor ist ja schon die Front Three umgebaut worden mit Mané, mit Firmino, die alle weggegangen sind. Und das dann schon innerhalb der letzten Saison, so ehrlich muss man ja auch sein, aufgefangen zu haben, die ja eigentlich eine Übergangssaison war mit Jörg Schmadtke, wenn ihr euch erinnert, als Sportdirektor. Und eben noch nicht Michael Edwards und auch nicht so richtig, gab es ja dann sogar mal die Verkaufsgerüchte von der Fenway Sports Group und. Der Mike Gordon ist weggegangen, mit dem Klopp eng war, Präsident und so weiter und so weiter. Und da dann schon innerhalb der letzten Saison ein Liverpool 2.0 entstehen zu lassen, wo man gemerkt hat, ja, das geht in die richtige Richtung. Und das dann jetzt aber zu versilbern, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist eine große Leistung. Und ich möchte auch nichts anderes hören, weil es einfach de facto so ist. Und Deswegen mag ich nicht, dass ein Sternchen an diese Meisterschaft kommt. Deswegen glaube ich, muss man sagen, dieser Titel ist ein großer Titel. Das ist einer, der jetzt nicht rekordetechnisch, wie wir es jetzt gewohnt waren, die letzten Jahre irgendwo stehen wird. Meinetwegen, das ist am Ende eine relativ normale Meisterschaft. Und vielleicht hätte die auch jetzt so, wie sich in den letzten Wochen die Hochrechnungen entwickelt haben, in einer anderen Saison nicht stattfinden können. Aber auch das möchte ich einfach da nochmal sagen. Hätte jetzt Arsenal weiter mitmarschiert, dann bin ich eigentlich der festen Überzeugung, dass Liverpool auch marschiert wäre, weil dafür sind sie zu gut. Und deswegen nochmal da in aller Deutlichkeit, Liverpool hat in dieser Saison, finde ich, nicht immer taktisch top eingestimmt gewirkt. Es ist schon so, dass es nach wie vor so ist, dass ein Einzelsechser in den Abständen haben Einzelspieler wahnsinnig viel zu tun. Das stimmt, da ist viel Distanz zwischen den Mannschaftsteilen zum Teil auch da. Sie haben manchmal, wenn sie im defensiven 1 gegen 1 war, Gegentore kassiert. Sie hatten ein hohes Risiko für Ballverluste. Das ist alles richtig. Sie waren manchmal auch passiv, manchmal auch nicht so im Formationsflug gepresst. Aber, und das ist der Punkt. Die Qualität der Einzelspieler, die ist so sehr gegeben und jeder Einzelne, und da können wir jetzt von 1 bis 15, 16 durchgehen, hat eine relativ konstante und mitunter auch in der Spitze brutale Saison gespielt. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Und das zusammen sorgt für ein Kollektiv, das physisch ist, das athletisch ist, das gescheit ist, sodass diese Truppe einfach saustark war und ist und auch bleiben wird. So viel möchte ich schon mal prognostizieren. Und auch nicht so weit davon entfernt war, in der Champions League weiterzukommen. Gegen ein Paris Saint-Germain, das uns allen wahrscheinlich viel Spaß macht. Das hätte auch anders ausgehen können. Okay, auch wenn das erste Spiel, Hinspiel, ziemlich deutlich war. Ich bin jetzt nicht bereit zu sagen, naja gut, das ist hier ein Meister, der im Achtelfinale raus ist. Das ist das absolute Maximum. Nein, das hätte anders laufen können. Und ich glaube auch, dass Liverpool in der Führung clever genug ist, zu verstehen, das darf es nicht gewesen sein. Wir haben immer drüber gesprochen, Michael Edwards, der jetzt CEO, ehemaliger Sportdirektor, war immer kernverantwortlich dafür, dass die Vertragsverlängerungen funktioniert hat. 2 von 3 Großen haben sie gehalten. Wenn man jetzt John W. Henry auch gehört hat, wird es bei Trent Alexander-Arnold, auch das ist ja wie die Meisterschaft auch schon seit Wochen irgendwie klar, ohne dass es ausgesprochen worden ist. Das wird eine Aufgabe, das ist ein Profil, das man sich da holen muss, weil der Spielertyp und aber generell die Position Außenverteidiger in Arne Slots Mannschaft, Idee, System wichtig ist. Da muss man ran. Ich also denke, dass die clever genug sind, um auch für sich gesehen zu haben, ein Innenverteidiger würde gut tun. Vielleicht trennt man sich ja auch sogar von Konaté, aber das wäre nicht verkehrt, wenn man sich da Gedanken machen würde. Ich behaupte, das Mittelfeld ist ein so sackstarker Mannschaftsteil bei Liverpool, dass es da nicht viel bräuchte. Möchte nochmal ganz besonders auch rausheben, Ryan Gravenberch, Wahnsinnssaison gespielt, unglaublich. Hätte ich nie geglaubt, dass der so problemlos die 6 meistern würde und selbst in seiner schwächsten Saisonphase ein absoluter Dominator war im Mittelfeld. Riesen Spieler. Ich hatte neulich mal jemand gefragt, ob ich denke, dass Caicedo der mit Abstand beste Mittelfeldspieler ist. Man muss es eh immer, glaube ich, in defensiv-offensiv teilen und wir geben ja unsere Saison-Awards am Ende auch wieder. Aber Spoiler, über Ryan Gravenberch muss man da reden. Alexis McAllister, der Schwierigkeiten hatte, vergangene Saison reinzukommen. Es hat ein Viertel, ein halbes Jahr gedauert, dass er angekommen ist, dann war es hinten raus schon ziemlich gut. Jetzt ist es nicht mehr ziemlich gut. Jetzt habe ich ihn unter den besten nachrückenden Mittelfeldspielern der Welt. Der ist unglaublich, welches Spielgespür der hat, gerade in der Offensive. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann hat Szoboszlai sicherlich Höhen und Tiefen gehabt in der Saison. Man merkt ihm hier und da noch an, dass er oder wann er müde ist. Vielleicht ist es so besser ausgedrückt. Nichtsdestotrotz, dann hat Curtis Jones auch seine riesengute Phase gehabt, der für mich einen großen Sprung gemacht hat, um wirklich jetzt auch dabei zu sein unter den 4 Mittelfeldspielern, die man braucht. Es gibt noch einen Kollegen wie Harvey Elliott, der seine Momente hatte in dieser Saison. Auch da kann man drüber reden. Machen die vielleicht noch was? Wataru Endo möchte ich übrigens auch nicht unterfallen lassen, der zwar so gut wie nie gespielt hat und sehr, sehr kurz immer eingesetzt worden ist. Wenn er aber kam, dann hat Liverpool nichts mehr verspielt, nicht einen Punkt. Das ist auch eine absolut große Leistung. Und meine, dann kommen wir zu den Typen. Vielleicht, ich mach's mal anders. Ich baue mal einen Spannungsbogen auf. Aber ihr wisst eh, worauf es hinausläuft. Cody Gakpo spielt endlich auf links. Auch das ist jemand, den habe ich an anderer Stelle vergessen, als einer, der überraschend in dieser Saison gut geworden ist. Hab das hier immer behauptet und bleibe auch dabei. Das kann ein absoluter Gamechanger sein. Im Sturm können wir uns jetzt noch drüber unterhalten. Darwin Núñez, mal sehen, wie es da weitergeht. Würde aber behaupten, dass auch Diogo Jota seine Momente hatte in dieser Truppe. Und ich meine, das muss man ja auch nochmal ganz besonders sagen. Und die Aussage von Mohamed Salah ist um die Welt gegangen, dass diese Meisterschaft um 100% besser sei als die von Jürgen Klopp. Da steckt natürlich viel drin. Und ich behaupte auch, dass da drin steckt, das hier, liebe Leute, ist meine Meisterschaft. Weil seinerzeit 1920 war es noch geteilt mit den Front Three, mit den Big Three, wie ihr es haben wollt. Da gab es ja schon auch die Streitereien. Das ist ja im Nachhinein jetzt noch bekannter geworden, als wir es damals hier schon verkauft haben. Aber auch damals wusstet ihr es schon und wir auch, dass Mané, Salah nicht so gut miteinander konnten. Beide für sich das Spotlight jeweils reklamiert haben. Und jetzt gehört es vollständig Mohamed Salah, der in dieser Saison mehrfach nach öffentlicher Liebesbekundung gefragt hat. Er hat sie meiner Meinung nach völlig verdient. Das ist jetzt schon eine historische Saison, die der einzeln spielt, und ich glaube, die wird es auch zahlenmäßig noch werden. Bedeutet, der wird den Assist-Rekord sicherlich brechen. Der ist jetzt hat Kun Agüero überholt in der ewigen Premier League Torjägerliste. Das ist ein All-Timer. Genauso wie Van Dijk. Ich habe bei mir den Spaß auch in sozialen Netzwerken erlaubt, vielleicht machen wir das auch nochmal am Ende der Saison irgendwann in einem Sonderpodcast, oder ich weiß nicht, wie wir es verwursten, aber im Moment gibt es ja diesen Trend von KI generiert Mount Rushmores auf diversen Divisionen, Bergen, wie auch immer. Und also wenn man jetzt die besten vier Spieler, die wertvollen, muss man sich auch wichtigsten, besten, wertvollsten, keine Ahnung, Spieler der Premier League insgesamt nimmt, dann müssen auf der Shortlist, je nachdem wie lange man sie macht, aber Van Dijk und auf alle Fälle Mohamed Salah eigentlich schon mit drauf sein. Wenn man jetzt mal in Liverpool Mount Rushmore baut, und okay, jetzt müsste man auch da wieder natürlich definieren, ist das ein All-Time Liverpool Mount Rushmore oder ist es einer, der nur in der Premier League Ära spielt? Wenn es in der Premier League Ära spielt, soweit lehne ich mich jetzt auf jeden Fall mal aus dem Fenster, dann gehört ein Platz Steven Gerrard, das ist klar, Salah, Van Dijk. Und danach mache ich nochmal auf und dann können wir nochmal neu verhandeln. Aber die zwei gehören da selbstverständlich drauf. Und ich glaube, dass Mohamed Salah mehr als nur einen Case hat und wahrscheinlich auch Van Dijk am Ende. Es ist irgendwie so eine, ja, einfach eine Krankheit, dass die Defensiven nie so richtig da mit draufgenommen werden, weil es natürlich auch ein bisschen schwieriger zu messen ist bei den Offensiven. Aber also beide haben einen Case und Mohamed Salah hat eigentlich gute Argumente dafür. Eigentlich sehr, sehr gute Argumente dafür sozusagen. Und der wird auch gut altern noch, das haben wir ja mehrfach besprochen, aufgrund seiner Art und Weise. Ja, ich glaube, damit können wir Liverpool wahrscheinlich das letzte Mal in der Saison abgehandelt wissen. Glückwunsch nochmal an alle, die es da draußen mit den Reds halten. Glückwunsch an den Verein, an die Mannschaft, an den Manager. Es ist nicht leicht, the guy after the guy zu sein. Bin ich ja jetzt auch mit dem Einzelpodcast, aber manchmal funktioniert es und ist auch eine schöne weitere Wendung. Jetzt haben sich ja viele beschwert, auch da bin ich drüber gefragt worden. Das ist dann auch schon die Überleitung ins nächste Thema rein. Ich habe so viel gelesen, so viel Schwachsinn auch mitunter von Leuten, die offensichtlich nicht sehr viel sich mit englischem Fußball beschäftigen und schon gar nicht mit der Liga. Die gesagt haben, Mensch, das ist ja alles so langweilig in dieser Saison, weil jetzt ist ja schon alles durch nach 34 Spieltagen. Wir kennen den Meister, wir kennen alle Absteiger. Ja, das stimmt zwar und es hat unterschiedliche Gründe und trotzdem würde ich nicht behaupten, dass es langweilig gewesen ist, weil diese Meisterschaft Liverpools, haben wir gerade besprochen, ist eine echte Überraschung, sicherlich auch, weil eben Manchester City mit sich zu tun hatte und weil dann eben nicht Arsenal das Team ist, das da war, aber es gibt ja auch dazwischen wahnsinnig viel. Es gibt dazwischen eben die Abstürze von City, die natürlich auch nochmal in einer anderen Sphäre spielen als die von Tottenham und United, und wir kennen trotzdem noch nicht mal das Gesamtfazit der Saison von den beiden, weil die ja dann in dieser Woche im Einsatz sind in der Europa League im Halbfinale und theoretisch auch die Möglichkeit haben, sich beide für die Champions League zu qualifizieren. So albern das auch klingen mag, aber das könnte natürlich das Deo, das Parfüm sein über dem extrem starken Abwässerduft. Das ist schon möglich, dass das so passiert. Dann haben wir Nottingham Forest, die weiterhin, und da ist ja auch eine Entscheidung noch, kann natürlich sein, dass sich das noch nivelliert, aber eine Entscheidung, die aussteht für die verbleibenden Champions League Plätze. Also mir wird immer schon erzählt, dass Arsenal auf jeden Fall die 2 macht. Ich glaube das am Ende auch, aber ist das denn schon sicher? Ist es nicht. Es kämpfen nämlich die Plätze 2 bis 7 um die verbleibenden Champions League Plätze und auch da ist noch eine gewisse Spannung mit drin, weil, okay, wenn wir uns darauf einigen, dass vielleicht Arsenal die 2 macht oder im schlimmsten Fall zumindest die 3 oder 4. Dann hat sich Manchester City so minimal wahrscheinlich stabilisiert. Dann haben wir aber Nottingham Forest, die jetzt erstmal nochmal nachlegen dürfen. Das ist natürlich auch eine große Möglichkeit. Und Newcastle United, die ja schon mehr oder weniger vorgelegt haben. Also da möchte ich schon auch nochmal sagen, dass ich das nicht unbedingt teile, was da so erzählt wird an Langeweile. Auch wenn jetzt auch ja, auch da war es jetzt nicht besonders überraschend, entsprechend haben auch da jetzt nicht, waren jetzt nicht die Tränen Katastrophe, aber es ist natürlich passiert, Ipswich Town musste oder muss den Weg wiederholt antreten in die zweite Liga. Wir haben auch da schon drüber gesprochen, logischerweise. Ab Weihnachten hat sich das drastisch verschlechtert. Bis Weihnachten hatte ich die eigentlich als ein Team, das zumindest wettbewerbsfähig sein kann, weil sie häufiger mal im Mann gegen Mann den Gegnern eine ganz, ganz schwierige Zeit gegeben haben. Das ist irgendwie weg gewesen und ist auch weggeblieben. Es war ein etwas ängstlicherer Ansatz. Sicherlich auch hier und da das eine oder andere, was dann personell einfach ja aufgezeigt worden ist, die können halt nicht mithalten, die haben sich eine Art Best-of-Zweite-Liga-Kader zusammengestellt, vielleicht auch irgendwie mit eingepreist, habe ich schon auch das Gefühl, dass ja man vielleicht auch wieder runtergehen muss, dann hat man die falschen Zahlungen mit dabei, kann die vielleicht sogar alle halten und baut sich dann noch einmal wieder neu auf in der zweiten Liga. Logischerweise werden da Spieler drinbleiben in der ersten Liga, ich mag Greaves gerne, ich könnte mir vorstellen, dass Leif Davis, schon Spezialist, nach vorne vielleicht einen Job bekommt bei einem Aufsteiger, bei einem Abstiegskandidaten, vielleicht bei einem ambitionierteren Zweitligisten, als es Ipswich sogar noch ist, könnte ich mir denken. Kann mir auch, also Liam Delap, das ist ja eh klar, dass der einen Job finden wird. Kajuste, glaube ich auch, wird in der Premier League nochmal jemand draufspringen, weil er einfach viel zu gut ist. Und so weiter und so weiter. Ich bin auch gespannt, was passiert denn überhaupt mit Kieran McKenna, der für meine Begriffe schon, der war sehr sachlich und das ist nicht immer so ein gutes Zeichen, der ja letztes Jahr um die Zeit als absoluter Nachfolgekandidat für Erik ten Hag bei Manchester United galt und dessen Trainerstern, so ist das nun mal, wenn man absteigt, gesunken ist. Das glaube ich schon. Nicht ins Unermessliche gesunken, aber zumindest gesunken. Also als Beispiel, bei Tottenham wird ein Mike Carrick gehandelt, der gar nicht erst aufgestiegen ist mit Middlesbrough, der aber, und natürlich auch eine Vergangenheit bei Tottenham hat, klar, aber der wird gehandelt und Kieran McKenna, den lese ich nirgendwo mehr bei möglichen Jobbesetzungen. Was ist denn zum Beispiel, wenn ein Leeds sich tatsächlich von Daniel Farke trennt? Haben wir auch im Übrigen ein paar Hintergrundinformationen, dass, und ich will noch nicht mal sagen, dass ich das für völlig verkehrt halte, was Leeds da denkt über Daniel Farke. Das kann ich sogar nachvollziehen, aber die scheinen sich trennen zu wollen von ihm, weil sie ihm nicht zwingend zutrauen, dass das alles funktioniert innerhalb der ersten Liga aufgrund seines Track Records und aufgrund auch seiner Sturheit, die sicherlich in Teilen auch vorhanden ist. Ist ja kein Championship-Podcast und dazu sind wir viel zu planlos, aber mein Bruder hat in dem Punkt schon gut vorgearbeitet, der hat die Hintergrundinformationen dazu schon eingesammelt, machen wir sicherlich irgendwann mal an anderer Stelle oder vielleicht so, es passieren sollte. Auch nochmal ganz besonders, was ist denn mit Leeds? Denken die dann an Kieran McKenna zum Beispiel? Trauen sie ihm das schon zu? Oder hat das jetzt dazu geführt, dass der plötzlich raus ist? Auch das würde ich nicht völlig ausschließen wollen, könnte ich mir sogar vorstellen, dass das dazu geführt hat. In jedem Fall haben wir alle zum zweiten Mal in Folge, zum dritten Mal überhaupt in der Premier League sind alle drei Aufsteiger gleich wieder abgegangen und auch da habe ich bei LinkedIn zum Beispiel, habe ich gar nicht gesagt, ne, in meinem Anfangsstatement. Also ich bin auch bei LinkedIn, wenn ihr euch vernetzen wollt, dann schreibt mir da, ich weiß zwar nicht, was es bringen soll, aber könnt ihr mich gerne adden. Und bei LinkedIn habe ich auf einen Kommentar geantwortet, weil es mich einfach so genervt hat. Also da hat jemand, ich will jetzt dem gar nicht zu nahe treten, das ist ein cleverer Kerl, aber da hat jemand einen Post gemacht und gesagt, ja, das ist ja typisch für den Fußball, die Schere ist so groß, die drei Aufsteiger, die haben ja keine Chance, sich dann im Premier League-Feld überhaupt beweisen zu können. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil jeweils jeder dieser Aufsteiger in der letzten Saison seine eigene Geschichte zu erzählen hatte. Und ich wage auch mal zu prognostizieren, wenn Leeds hochgeht, und die sind ja jetzt hoch, dann und die meinen es ernst, das ist ja nicht immer so gewesen, die haben ja nicht nachgelegt, zum Beispiel im Winter, aber wenn sie es ernst meinen und alles mit den Nachhaltigkeitsregeln im Griff haben, dann ist das kein normaler Aufsteiger und die werden nicht automatisch, weil die Schere größer geworden ist, direkt runtergehen, sondern die haben Möglichkeiten. Und es ist nur die Frage, wie bespielst du deine Möglichkeiten, wie nutzt du sie? Und wir haben in dieser Premier League Saison zwei von drei Exemplaren, wo wir rausgearbeitet haben. Auch bei Leicester ist nicht sehr viel los, was fußballerisches Know-how betrifft. John Rutkin ist ja auch derjenige, den wir vielleicht auch noch ein Wort darüber verlieren, wenn wir schon mit den Absteigern sind, dann bei Jamie Vardy, dem Jamie Vardy, er hat allen gedankt, aber John Rutkin, dem Director Football, dem hat er keine Zeile gewidmet. Das wird Gründe haben, tippe ich jetzt mal. Und auch ansonsten ist da, was Kompetenz, Know-how betrifft, nicht sehr viel los. Und das muss man auch nochmal klar sagen. Leicester hat aus den wenigen Mitteln, die sie haben, nicht das Beste gemacht, nicht das Richtige gemacht, haben sich, glaube ich, auch in Sachen Trainerentscheidungen zu lang Zeit gelassen oder gar völlig falsch reagiert, wahrscheinlich sogar auch beides. Oder aber, und zu der Überzeugung komme ich letztlich, Steve Cooper hätte es nicht schlechter gemacht als Ruud van Nistelrooy. Im Gegenteil. Wahrscheinlich wäre Leeds noch nicht abgestiegen, wenn Steve Cooper da geblieben wäre. Und über Southampton haben wir zuhauf diskutiert, dass der Kader von Anfang an völlig verblödet zusammengestellt war. Das hat nichts mit Geld zu tun, das haben sie ausgegeben. Das ist nicht der Punkt, glaube ich. Aber auch Ipswich verabschieden wir, das heißt, mit dem Abstieg haben wir auch nichts mehr zu tun. Vielleicht nochmal einen kleinen Shoutout an die Wolves, die schon wieder gewonnen haben zum 6. Mal in Folge, die sich ja vor einem Monat um die Zeit noch unten drin gesehen haben, die jetzt gerade marschieren wie noch was und nicht mehr nur nichts mehr zu tun haben, sondern das ist alljährlich passiert das eigentlich bei den Wolves oder zumindest alle zwei Jahre, dass sie bodenlos sind rund um Weihnachten und dann plötzlich nochmal so spielen, dass man denkt, Mensch, da müsste doch eigentlich was drin sein. Ist doch alles nicht wahr, nur damit sie nächstes Jahr dann wieder unten reingeraten. Aber sowohl, und das ist sicherlich einer der Top-Neuzugänge Pound for Pound, Strand Larsen trifft im Moment richtig gut, als auch Matheus Cunha. Gibt es ja Gerüchte, dass der Manchester United schon ausgewählt haben soll und andersherum. Ich sag's weiterhin, es ist mir egal, ob der sportlich alles richtig gut macht und ob das alles funktioniert. Ich würde aufgrund der Verhaltensweisen, und auch da spreche ich jetzt nicht ausschließlich von der Ferne, sondern ich habe mir das schon auch erzählen lassen, immer diversen Vereinen in Deutschland auch, dass das kein so ganz leichter Kandidat ist. Ob ich mir den bei Manchester United reinholen würde? Ich weiß es nicht. Also ich weiß es schon, aber ich sag's jetzt nicht so klar, weil sonst klingt so, als wäre ich ein totaler Klugscheißer. Was ich vielleicht auch bin. Das könnt ihr entscheiden. Jedenfalls auch nochmal ein Shoutout an die Wolves und auch nochmal einen negativen an Tottenham. Das ist echt bodenlos. Also das tut so weh, das sehen zu müssen gegen Liverpool. Sie führen zwar, auch das war irgendwie klar, ich habe das auch ganz, kann ich nochmal so erzählen. Wir haben den Anfang von Liverpools Meistersonntag auf dem Spielplatz verbracht, mein Bruder war auch da. Und in dem Moment war glaube ich, weiß gar nicht, meine Tochter irgendwie auf dem Klettergerüst oder sowas und dann sagt er, Tottenham führt 1-0. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja gut, aber am Ende geht's halt 5-1 aus. Das war eigentlich nur ein Chiffre für, das wird Liverpool halt schon noch drehen und einigermaßen deutlich, dass es ein 5-1 geworden ist. Sagt sehr viel aus über beide Mannschaften, aber vielleicht sogar in dem Fall noch mehr über Tottenham. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das am Donnerstag noch funktionieren wird. Im Übrigen auch, es gibt ja die Möglichkeit, dass alle drei Wettbewerbe gewonnen werden von Teams aus England, die Conference League. Ich glaube, da haben wir alle wahrscheinlich den FC Chelsea als Favoriten feststehen. Das müsste eigentlich irgendwie klappen. Ich wäre dann auch mal gespannt, was das überhaupt bedeutet, ob das überhaupt so richtig gefeiert werden wird, weil die Conference League mit Verlaub schon, also Joe Gordon, ne, im Halbfinale, ja, gut, ist halt so. Aber Erfolg ist Erfolg und Chelsea's about titles, das wisst ihr, die finde ich einigermaßen stabilisiert. Vielleicht sind wir dann auch schon in dem Segment, wo wir nochmal ganz kurz über die Champions League Qualifikation sprechen. Die finde ich einigermaßen stabilisiert, haben auch wieder ein paar so Charaktersiege mit dabei gehabt gegen Fulham, also schon gegen Ipswich zurückgekommen, zwar nicht gewonnen, aber zumindest zurückgekommen, dann gegen Fulham nach 1-0 sogar noch in letzter Minute das Ganze gewonnen und dann ja noch einmal jetzt gegen, Gott, bin ich blöd, was haben wir am Wochenende gespielt, hab's ja sogar gemacht, Gott ey, da seht ihr mal, wie blöd ich bin, aber auf jeden Fall haben sie gewonnen, Everton. Weiß nicht, Everton? Ich glaube schon. Genau, auch das kein so ganz leichter Sieg gewesen, den haben sie aber geholt und auch das finde ich soweit erwähnenswert. Es ist so bei Chelsea im Moment, also vielleicht ist die Gesamteinordnung, ich habe das ja auch hier rauf und runter gebetet und das gefällt nicht immer allen, aber mit diesem Everton-Spiel ging es ja los in der Hinserie ab dem 22.12., dass die Chancenverwertung deutlich gesunken ist, die zweitschwächste nach Leicester sogar, so dass sie insgesamt auf die 8 gefallen sind in der Gesamtchancenauswertung der laufenden Saison. Und es ist so viel drüber gesprochen worden, über die Einzelleistungen. Ich fand, dass eigentlich mehr oder weniger wieder jeder Einzelne verbessert gewirkt hat. Das ist das mit Abstand jüngste Team, dass es sowas geben würde, war klar. Ich glaube, dass Enzo Maresca gar nicht so unglücklich ist, weil sich die Truppe nähert dessen, was er gerne haben möchte von ihr, nämlich etwas kontrollierteres Spiel mit elementeweise umschalten und nicht andersrum. Das war in den ersten Saisonmonaten der Fall, da ist der Ball relativ schnell diagonal auf den anderen Flügel geprügelt worden und dann Vollgas raus, weil es, glaube ich, das ist, was die Mannschaft einfach auch hergibt. Und dann gibt es ja jetzt die Schlagzeilen. Cole Palmer, der erstaunlicherweise jetzt schon seit 3 Monaten cold ist, aber das falsche cold. Und jetzt gab es Gerüchte, und das sind mehr als nur Gerüchte offenbar, dass sowohl Liverpool als auch Manchester City Interesse haben sollen, ihn zurückzuholen. Und das finde ich spannend. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Chelsea das macht. Andererseits lernen wir vielleicht gerade dann anhand einer solchen Personalie, wie viel Invest ist es denn von Clear Lake Capital und wie viel ist es aber auch einfach nur das Wissen, wir wollen durchziehen. Wie viel Zwang kommt vielleicht auch dazu, wenn sie die Champions League nicht holen? Weil da kann man natürlich einen fetten Gewinn ausweisen, wenn man jemanden, den man für wahrscheinlich das dreifache Geld verkauft im Vergleich zu dem, was man ihnen eingekauft hat, dann schlägt das ordentlich zu Buche. Das wäre jetzt mal ungefähr die Summe, die ich nenne. Ich wünsche mir nicht, dass das passiert. Im Gegenteil, ich würde gern sehen, wie sich dieser FC Chelsea weiterentwickelt. Die, das können wir auch nochmal sagen, habe ich unter der Woche ein wenig mitgeholfen und auch wusste ich einfach gar nicht so, dass der Kollege Ortmann vom Westen, der hat mir da ein bisschen auch ja dann ein paar Sachen zugespielt. Jamie Gittens, das haben wir ja schon vermeldet, dass Jersey gerne bereit ist, alles dafür zu tun. Sie sehen sich wohl in der Pole Position, weil sowohl Joe Shields als auch noch ein anderer Scout damals schon mitgeholfen haben, Jamie Gittens von Reading wegzuholen. Und das scheint wohl ziemlich weit zu sein. Das Ganze, es gilt ja eine Position zu ersetzen in Mihajlo Mudrik. Das ist bis heute, ne? Wenn alles mal gesagt und getan ist. Und es ist ja erstaunlich, dass jetzt seit Monaten alles ruhig ist um diese B-Probe und überhaupt kein Status-Update mehr und so und so. Aber wenn alles mal gesagt und getan ist, dann ist das, ich weiß gar nicht, ob es ein What-If-Szenario ist, es ist eine der größten Verschwendungen in der Geschichte des Fußballs, dass dieses Talent seinerzeit kurz vor dem Weg zu Arsenal den Kehrt gemacht hat, zu Chelsea gegangen ist, wäre Arsenal vielleicht in der Saison sogar mit ihm Meister geworden. Was ist mit dem Talent von Mihajlo Mudrik? Was ist überhaupt diese Probe da? Und Donetsk wird sie auch in Hinterbeißen. Also es ist Wahnsinn. Aber gut, machen wir an anderer Stelle. Jedenfalls suchen die einen für die Außen. Jadon Sancho, das haben wir an der Stelle hier auch mal gesagt. Es gibt eine Kaufmöglichkeit, Kaufoption, beziehungsweise Kaufverpflichtung, von der aber Chelsea gegen eine Gebühr von 5 Millionen Pfund zurücktreten kann. Von dem, was ich weiß, ist die Entscheidung immer noch nicht getroffen. Tendenz Richtung eher nicht fest verpflichten, hängt aber wohl auch mit dem Auskommen in dieser Saison zusammen. Und es ist auch nur eine leichte Tendenz. Das nur als Vollständigkeit halber dazu. Glaube ich, dass Chelsea das Champions League packt? Ich glaube eigentlich schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, was wert ist, diese Phase, die sie gerade dabei sind zu überstehen, auch nicht immer durch gute Leistungen oder wenigstens immer mal so 20, 30 Minuten lang, ohne die richtige Intensität, ohne natürlich ein paar Schlüsselspieler, ohne die Geistesblitze von Cole Palmer. Ich glaube, die müssten das machen. Ich würde auch sagen, dass Newcastle, die hätte ich eigentlich fast fix gehabt, aber durch diese Niederlage gegen Aston Villa, die dann ja schon nochmal in einer gewissen Deutlichkeit hinten rauskam, hatte ich schon nochmal vielleicht das Gefühl, weiß nicht, aber wahrscheinlich würde ich es auch denen irgendwie zutrauen und dann geht's halt drum Chelsea oder Nottingham Forest wahrscheinlich am Ende, weil Manchester City, und da wollte ich auch nochmal kurz 2 Takte dazu sagen, wirkt soweit stabilisiert. Die haben natürlich jetzt schon vorgelegt am 34. Spieltag gegen Aston Villa. Das wird wahrscheinlich hier im Podcast auch nicht besprochen worden sein. Das war soweit okay. Ich finde, dass seitdem Omar Marmoush, der ist wahrscheinlich die zentrale Personalie bei Manchester City, Aber nicht nur machen die das ganz ordentlich, die spielen quasi mit einem tiefen Dreier-Mittelfeld. Es ist erstaunlich, dass quasi die Veteranen spielen, also sowohl Kevin De Bruyne, der nochmal echt gut aussieht, als auch Gündogan, bekommen häufig den Vorzug, als auch eben Bernardo Silva. Die spielen alle drei meistens. Bei Bernardo Silva finde ich es erstaunlich, weil er auf der einen Seite ja wohl kurz vorm Gehen ist, auf der anderen Seite dann doch aber noch die wichtigen Minuten bekommt, obwohl er nicht so optimal ist. Ich glaube, das kann man fairerweise so sagen. Diese Mittelfeldspieler, die ziehen den Gegner ganz häufig raus und dann spielen die Stürmer häufig mit einem 2 gegen 2. Das ist schon auch etwas situationsbasiert. Ich bin immer noch nicht so ganz glücklich, dass Guardiola seine Superkraft des Kontrollierens abgibt und es mehr in Transitmomente schickt. Im Moment funktioniert das aber soweit. Die Innenverteidigung Guardiola, auch das ist ja neu, dass der jetzt sich da erstmal festgesetzt hat, zu Recht, wie ich finde, neben einem Ruben Dias, der für seine Verhältnisse auch eine schwierige Saison hat und wahrscheinlich den Typen, der hier in dieser Saison durchgebrochen ist oder in den letzten Wochen durchgebrochen ist, Nico O'Reilly, der auf Linksverteidiger zwar spielt, aber wahrscheinlich schon sichtbar ein Offensivspieler ist. Guardiola sieht ihn eher auf kurz oder lang wohl im zentralen Mittelfeld, eher sogar Sechser aufgrund des Körpers, den er natürlich anbietet. Aber es ist ja auch nichts Ungewöhnliches, dass Guardiola erstmal diese Spieler auf den Außenpositionen spielen lässt und tut das bei O'Reilly auch. Und O'Reilly, muss ich schon ganz ehrlich sagen, was mir bei dem vor allen Dingen sehr gut gefällt, ist Torgefahr und so ist alles gut, aber das ist, glaube ich, alles nur ein Auswuchs seines besonderen Timings, das er hat. Also das finde ich erstaunlich und auch sehr, sehr stark, wie der sich, wann der Pässe spielt, in welcher Gewichtung, immer das nötige Quantum, wann der wie Räume besetzt, das gefällt mir ausgezeichnet gut, muss ich sagen, und scheint so, als hätten sie da den Nächsten aus der City Academy geholt, der für gute Dinge verantwortlich sein könnte, kann. Würde ich jetzt mal so sagen. Das ist schon sehr, sehr in Ordnung, muss ich so ganz offen sagen. So, jetzt mache ich an der Stelle einmal ein bisschen Werbung an und für die Firma, die uns sponsert. Auch in dieser Woche ist das so, jetzt schon seit ein paar Monaten gut mit dabei. Manscaped.com ist unser Sponsor und im Grunde genommen, wenn ihr jetzt immer noch nicht wisst, was ist Manscaped, vielleicht das erste Mal hier reinhört oder aber sagt, ja, erzählt ihr mir irgendwas vom Lawnmower oder sonst irgendwas, dann sage ich euch nochmal ganz kurz, es geht darum, im Grunde genommen irgendwie wegzukommen von den Haaren. Ich mache nochmal ein ganz kurzes Beispiel. Ich bin gestern rausgegangen, Sonne, man sieht es mir auch an im Übrigen, also wer mich irgendwo hat sehen müssen, der weiß, dass mein Gesicht rot ist und der Mittelscheitel ebenfalls ein rotes Branding hat. Und gestern war nochmal so ein Moment, wo ich dachte, Mensch, irgendwie, es fühlt sich nicht so an, als wäre Sommer, sondern es ist so ein Winterpelz. Und dachte ich mir, ja, keine Ahnung, habe jetzt auch keinen Bock, mich zu rasieren. Dann habe ich einfach ganz schnell meinen Beardtatcher genommen. Das ist so der Barttrimmer, den sie haben. Habe einfach nur den Aufsatz runtergenommen und habe einfach mal angefangen, so leicht an den Bartkonturen rumzurasieren. Denn wenn man so ein bisschen säubert an den Außenkanten, dann sieht man gleich schon ein bisschen windschnittiger aus. Und dann bin ich rausgegangen und habe dann später den Rest ganz klein gemacht. Aber, und das ist jetzt zum Beispiel das Schicksal, das mein Bruder ereilt hat, heutzutage alles mit Akkus muss ja ins Handgepäck. Der ist auf dem Weg nach Berlin gewesen und sagt dann so, ja, Mist, jetzt kann ich meinen Gerät nicht mitnehmen. Dafür, liebe Leute, gibt es den Handyman. Das ist ein Reiserasierer. Der ist super schnell eingepackt. Den muss ich mir auf jeden Fall auch zulegen. Der Weedwacker 2.0 Nasen- und Ohrenhaartrimmer. Also für die kleineren Dinge, die man gerade jetzt auch im Sommer vielleicht nochmal ganz besonders weghaben will. Die muss man raustun. Und das ist jetzt wahrscheinlich ein Geheimtipp. Und jetzt werden einige von euch sagen, naja, komm, Alter, brauche ich nicht. Auch da kurze Geschichte dazu. Meine Tochter fragt mich jedes Mal, wenn wir Zehennägel schneiden. Papa, warum nimmst du eigentlich den Clipser wie die Mama? Dann sage ich immer, das weiß ich nicht, weil ich habe es gelernt mit einer Nagelschere und ich habe sie, als sie ein Baby war, aus Versehen mal gezwickt. Und deswegen mache ich das nicht, sondern ich gehe ganz safe mit der Variante Nagelpflegeset. Und da kann ich euch nur eins ans Herz legen. The Shears 3.0 ist ein Nagelpflegeset für Männer, aber auch das könnt ihr euch selbstverständlich für eure Kinder zulegen oder für wen auch immer mit einem super sauberen Etui. Da ist alles mit dabei für die Fußnägel. Abgeschrägte Spitzen kann man mit einer Pinzette wunderbar, damit es keine Einwüchse gibt und so weiter und so weiter. Alles wunderschön machen. Das Ganze mit dem Code Klick bekommt ihr 20% auf alles. Ihr könnt euch auch jeweils nochmal schauen, ob es das Paket eurer Wahl gibt oder auch nicht. Dann spart ihr da im Zweifel sogar nochmal was vor dem Sparen. Das ist ja auch nicht so schlecht. Und dann könnt ihr euch da was Gutes tun, ready machen für den Sommer und uns eben auch was Gutes tun. Auch das ist ja sehr, sehr gut möglich. Ansonsten gibt's, glaube ich, in dieser Liga gar nicht so richtig viel noch zu besprechen, außer logischerweise die Pokal-Halbfinals. Und jetzt war wahrscheinlich nicht für euch so erstaunlich, dass Manchester City das gemacht hat. Das ist wahrscheinlich keine Rettung der Saison. Das wäre viel zu viel gesagt, weil selbst ein FA-Cup-Sieg bei allem Respekt wird mit ziemlicher Sicherheit nicht verändern, was zu verändern ist bei Manchester City. Ich finde, dass wahrscheinlich ist das wirklich so last ride, weil das ist ja fast eine Glaubensfrage jetzt. Entweder Guardiola würde hergehen und verstehen, dass die Dominanz der früheren Tage weg ist über das Gegenpressing, über die Athletik, weil der Kader einfach älter geworden ist, und er würde einen Weg finden, tiefer zu verteidigen, das Tempo der Gegner zu drosseln, oder aber, und das ist wahrscheinlicher und das einzige Mal, dass wir so etwas in seiner Karriere erlebt haben, ist es passiert, ein Rebuild passiert. Weswegen es sein könnte, dass Wembley für Manchester City das letzte Mal ist, dass alle zusammen auftreten, den letzten großen Titel einer wahnsinnig erfolgsverwöhnten Zeit darstellen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so kommt. Und der Gegner, und das ist vielleicht das Team, das man am ehesten zu nennen hat nochmal und besprechen muss, ist Crystal Palace. Crystal Palace ist für mich eine der Geschichten der Saison, die läuft immer so unterm Radar. Wenn ihr euch die ersten Saisonmonate überlegt, war nichts los. Die waren eigentlich als Absteiger fest. Es gab sogar schon Gerüchte um Oliver Glasner, ist er der Richtige und würde vielleicht Crystal Palace sogar reagieren? Ist es denn so, dass ja vielleicht sogar der Kollege Glasner ein bisschen überperformt hat letzte Saison? Und die Antwort ist nein, denn Oliver Glasner hat nicht nur ruhigste Fahrwasser erreicht in der Premier League, sondern hat sein Team sogar ins Pokalfinale nach Wembley geführt, erneut ins Pokalfinale. Der wird ein richtiger Spezialist, wenn es darum geht. Er selbst spricht ja vom dritten Mal in Folge in ein Finale mit seinen Vereinen. Er sagt selbst, das war nicht der letzte Schritt. Er ist jemand, der gelernt hat, das zu coachen, in Finals Erfahrungen hat. Das hat mal besser, mal schlechter geklappt, aber in jedem Fall ist es so, dass er da was Großes hingebracht hat, mit einem Kader, der nicht gerade schreit danach, als hätte ihn das Board total unterstützt. Und ich muss nochmal, Oliver Glasner wird nicht Ratschläge von mir annehmen. Muss er auch nicht. Wäre auch völlig verblödet, wenn er das tut. Aber wenn ich eine Sache ihm sagen dürfte, und vielleicht telefonieren wir nochmal im Laufe dieser Saison, da werde ich ihm das auch nicht sagen, weil hands down, das wäre maximal anmaßend. Aber wenn er mich mal fragen würde, irgendwann, wenn er, keine Ahnung, wir wissen ja, der macht in Mallorca eine gute Figur. Sagen wir mal, der hat 1, 2, 3 zu viel sich reingebürstet. Und er würde mich mal fragen, dann würde ich ihm sagen, Herr Glasner, gehen Sie da weg. Weil Crystal Palace wird es nie lernen. Die werden wieder beginnen zu sparen im nächsten Sommer. Ihm vielleicht sogar noch Magee und Eberechi Eze unterm Hintern davon verkaufen. Und dann kannst du plötzlich gar nicht mehr zeigen, wie groß eigentlich die Leistungen sind. Die zwei Rückrunden, die jetzt gelaufen sind, plus der eine Cup-Run von Crystal Palace. Das ist erstaunlich. Das ist absolut erstaunlich, was er da geliefert hat. Ich glaube, er hat sich längst empfohlen für mehr. Und mit mehr meine ich zum Beispiel sowas wie Tottenham. Na, die ist ja kein so großes Geheimnis, dass da vielleicht was frei werden könnte im Sommer. Die werden suchen, die werden sich mal überlegen, wie das Ganze aussehen könnte. Und beim letzten Mal stand er da auf einer Shortlist drauf, ist da so ein bisschen rumgechillt. Keiner hat ihn so richtig ernst genommen, weil in England alle gesagt haben, naja, Oliver Glasner, Europa League-Sieger, weiß ich jetzt auch nicht, ob das alles so sein muss, keine Ahnung. Dann gibt's ja auch noch in Leipzig offenbar Überlegungen, ihn von da wegzuholen. Ich habe das Gefühl, dass Glasner gerne in England bleiben würde. Und warum nicht jetzt mit der Reputation der letzten 1,5 Jahre sagen, pass mal auf, das ist jemand, der könnte vielleicht sogar zu jemandem wie Tottenham führen. Vielleicht sogar auch noch größer. Richtung Manchester United, halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Ich glaube, man hat gelernt in England, und das ist bei den Engländern nicht ganz unwichtig, das habt ihr in der Folge mit Tim Steiten auch gehört, dass manchmal gerade Besitzer auch sagen, der Bezug zu England, also jetzt mal unabhängig von der Arbeitserlaubnis, dass man nachweisen muss, dass ein Ausländer oder Nicht-Brite mehr zu bieten hat als ein Brite zum Beispiel, aber insbesondere auch bei Besitzern einfach nur in der internen Argumentation, mag es nicht von Nachteil sein, wenn man schon mal in der Premier League hat nachweisen können, ach, guck mal, ich kann's, und ich glaube, Oliver Glasner hat es jetzt das zweite Mal in Folge nachgewiesen mit einem Team, das absolut nichts im Finale verloren hat. Die haben 3-0 gegen Aston Villa, das war krass. Ich habe nur sequenzenweise das Spiel gesehen, immer mal wieder eine Zeit gehabt, 5 bis 10 Minuten reinzugucken. Muss es vielleicht nochmal im Real Life, wenn es irgendwo aufläuft, mir nochmal anschauen. Ist ja öffentlich nicht zugänglich in Deutschland, das Spiel, sodass ich da über Scouting-Plattformen ran musste und so weiter. Aber vielleicht mache ich das nochmal und gucke es mir dann auch nochmal ganz besonders an. Aber die Sequenzen, die ich gesehen habe, das war erneut so, dass Glasner einfach sehr, sehr gut auf Teams reagieren kann. Und da ist er wahrscheinlich sogar in einer Liga mit Unai Emery, vermutlich auch, was all den Rest betrifft, nämlich dass er jetzt nicht der überschäumende Charismatiker ist, schon auch ein bisschen davon hat, aber nicht überschäumender Charismatiker ist und wahrscheinlich auch immer noch nicht das Standing hat, das er bräuchte, um auch dann zum Beispiel intern bei Crystal Palace mal durchzusetzen. Hört mal auf zu sparen für einen neuen Stand, das ist ja alles ganz nett, aber ihr habt jetzt hier eine Chance, vielleicht sogar ja dann europäisch mit dabei zu sein nächstes Jahr, und dann müssen wir hier auch was tun, und dann müssen wir gewaltig was tun, weil das war ja alles ein Fitnessproblem. So ist Glasners Einschätzung, die möchte ich ihm glauben, weil in dem Moment, wo es behoben war, ging es wieder nach vorne und es war dann nachvollziehbar behoben und sogar so weit behoben, dass sie jetzt unter den besten Zweien im wichtigsten englischen Pokalwettbewerb sind. Da herzliche Glückwünsche hin. Das ist, glaube ich, ebenfalls so eine Storyline, die geht immer unter, weil Tottenham, weil United Schlagzeilen bekommen. Das ist klar, weil Nottingham Forest als Überraschungsmannschaft vor Bournemouth auch feststeht. Auch das, cool. Aber Crystal Palaces Saisonentwicklung dann hin zu einem Cup-Run, das ist auch nicht verkehrt. Und auch das soll nochmal an der Stelle erwähnt sein. Ich gehe fest davon aus, das ist eigentlich jetzt schon seit Wochen der Plan, dass wir Crystal Palace auch nochmal ein bisschen mehr widmen, was so die einzelnen Sequenzen, wie spielen sie, wie haben sie sich verändert und so weiter bedeutet. Das versprochen kommt auch nochmal im Verlaufe der Saison. Wir haben ja jetzt die ganzen Entscheidungen jeweils abgehakt. Das heißt, wir müssen nicht mehr um Meisterschaften sprechen. Wir müssen nicht mehr um irgendwelche Themen wie Abstieg sprechen oder dergleichen, sondern jetzt kommt's langsam aber sicher dann wahrscheinlich auch schon mit Blick auf die neue Saison irgendwann mal zugegen, und dann werden wir genau das machen, dass wir immer wieder mal den einen oder anderen Schwerpunkt setzen. Ich meine, ist ja im Grunde jedes Team immer mal dran gekommen. So, das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir werden uns zu gegebener Zeit dann hoffentlich auch wieder in voller Formation nächste Woche hören. Wie gesagt, ich denke mal drauf rum, was wir vielleicht mit dem Mount Rushmore machen, ob es da einen Podcast gibt oder irgendwas dergleichen. Die Saison Awards, die müssen auch langsam aufgesetzt werden. Wer sind denn die Spieler und so weiter, die ich da habe, die wir da haben? Wie immer abschließend der Hinweis, ihr könnt uns unterstützen, auch monetär unterstützen über zum Beispiel einen Kauf von einem Manscaped-Produkt. Da kommt dann an uns über Manscaped, das müsst ihr dann gar nicht selber zahlen, wieder was an. Die machen das natürlich nicht, weil sie uns so lieb haben oder weil sie große Premier League-Fans sind, sondern die machen das eiskalt nur dann, wenn ihr weiter dort einkauft. Ihr könnt aber auch, wenn ihr sagt, ach komm, hör auf, ey, ich habe doch gar keine Haare auf dem Kopf oder irgendwo sonst noch, oder ich habe zu viele Haare und das geht dich auch überhaupt nichts an, ob wir die Mac machen oder nicht. Dann könnt ihr uns auch so helfen, indem ihr den Algorithmus glühen lasst. Man muss ja dem Algorithmus Gott immer ganz, ganz viel darlegen an den Altar. Dann könnt ihr auch das tun, indem ihr Likes gebt, wo auch immer ihr uns hört, indem ihr Folgen downloadet, indem ihr ganz klassisch Mund-zu-Mund-Propaganda betreibt. Das ist wahrscheinlich immer noch das stärkste Tool unserer Zeit, indem ihr postet, ich höre diesen Podcast, oder Leuten sagt, Mensch, hör doch da mal rein. Vielleicht sogar auch Leuten, die nicht viel mit der Premier League am Hut haben, oder vielleicht Leute, die euch erzählen, es ist doch alles so langweilig in der Premier League. Dann hör doch mal da rein und lass es dir mal richtig erklären, wie es läuft. Und dann haben wir gemeinsam sehr viel Spaß an dieser tollen Liga, an diesem tollen Produkt, auf das ich mich auch am Wochenende wieder freue. Ich guck mal ganz schnell, ob ich euch noch sagen kann, was ich überhaupt mache am Wochenende, ob ich es eingetragen habe. Ja, ich mache am Wochenende Aston Villa gegen Fulham um 13.30 Uhr. Wenn ich jetzt ganz gut wäre, aber das bin ich vermutlich nicht, dann könnte ich schnell schauen, ob ich finde, was mein Bruder macht. und euch das zu sagen, während hier auf dem Fenster bei mir der Bagger vorbeifährt. Ich gucke das mal ganz kurz nach. Der Kollege Hebel ist am Samstag um 18.30 Uhr bei Arsenal gegen Bournemouth, die Sau, das würde ich auch gern machen. Und er ist am... Ist er noch irgendwann dabei? Nö. Ah, ich sehe gerade. Oh, gut, dass ich euch hier dabei habe. Ich bin am Sonntag auch im Einsatz bei West Ham gegen Tottenham. Das sehe ich gerade das erste Mal. Ist mir gar nicht aufgefallen. Good to know. Der Kollege Hebel ist ansonsten, gibt es ein Freitagsspiel, glaube ich, nicht im Einsatz bei der Premier League. Nö, ist er nicht. Aber am Donnerstag hört ihr ihn nochmal so, ihr wollt. Und es gibt auch ein Freitagsspiel aber tatsächlich. Deswegen, ja, Marcel Meinert macht das. Der wird den Spieltag also eröffnen mit City gegen die Wolves. Wünsche ich euch viel Spaß dabei, auch mit dem Rest der Saison, mit dieser Woche. Vielen Dank auch, dass ihr diesen völlig sinnfreien Monolog gemacht habt. Das ist toll, dass ihr hier mit dabei gewesen seid. Schön, dass ihr da wart. Jetzt mal wirklich Schluss. Und weil ihr sonst nicht ausschaltet, das gewohnte Cheers.